So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind der Freddy vom Chaos Computer Club Ulm. Hier im Studio sind ich, Alex und
Marcel, ich, hallo.
Yo. Und es geht um ICE, die Internet Communication Engine, um das letzte Chaos Seminar. Die Mucke habe wieder ich zu verantworten, deswegen wird es ein bisschen dauber. Aber jo mei, ich habe schon im Irrgrad gelesen, manchen gefällt es. Hat sich langsam eine richtige Fangemeinde.
Ich meine, die Leute, die häufiger Def Radio hören, die hätten sich jetzt auch direkt denken können von den Musikern. So war das ja nicht.
Ja, genau. Die Musik habe ich wieder von mp3.de runter. Weil ich nicht so viel Zeit habe, habe ich keine oder nur eine neue Band dabei. Der Rest ist bekannt. Was ich noch dabei habe, ist von Wortschalt X eine Demo-CD. Hau ich nachher noch was rein, weil das kam auch ganz gut an das letzte Mal. Das eben war Ignorance mit Blood for Blood. Jetzt hauen wir noch Rust Dawn rein und dann geht's los mit der Sendung. Viel Spaß, bis gleich. Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio und heute geht es bei uns um die Internet Communication Engine. Bevor ich aber anfangen will mit dem Thema, etwas liegt mir ein bisschen auf dem Herzen. Wenn man so als Datenschützer meint, immer so, ja, aufpassen hier und aufpassen da, wird man ja gern als Paranoiker irgendwie verschrien. Und wenn es dann doch knallt, dann wundert sich wieder jeder. Wie zum Beispiel jetzt in den USA, wo die NSA lustigerweise nichts anderes zu tun hat, wie von allen Bürgern, ich wiederhole von allen, also unterstrichen alle. Dieses alle, die Verbindungsdaten der Telefongespräche aufgezeichnet hat. Das dürfte wohl die größte bekannte Datenbank sein auf dieser Erde.
Stand so auf Slashdot, ne?
Ja, das stand überall. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und der US-amerikanische Präsident weiß es natürlich, weil, ja, ist alles okay. Es geht ja gegen Verbrecher und gegen Terroristen. Was ich sehr interessant finde an diesem Aspekt, das möchte ich hier einfach sagen, diese Doppelmoral. Also man macht Dinge, um Verbrecher zu fangen. Das ist ja schon mal in Ordnung. Ich meine, so Verbrecher sind ja nicht gut für die Gesellschaft. Aber um das zu tun, wird man seinerseits zum Verbrecher, weil das Ganze ist verfassungswidrig, was die machen. Und es ist nicht nur in den USA so, auch in Deutschland gibt es viele Maßnahmen von der Polizei und vom Innenministerium, die einfach vom Gesetz her verboten sind.
Und beispielsweise das Abhören vom BND, was die haben ja die Journalisten abgehört oder ja, Teile der Journalisten.
Einen Tag später schlägt die Bombe in Deutschland ein.
Ja, also seid auf der Hut.
Also es ist echt ein Wahnsinn, was da abgeht. Und es ist ja nur das, was jetzt an die Oberfläche hervorgedrungen ist. Es ist ja nicht das, was wirklich alles getan wird.
Die sogenannte Spitze des Eisbergs.
Ja, genau. Die legendäre. Und naja, also wer jetzt immer noch zu Datenschutz und Paranoiker sagt, der hat irgendwas Essentielles nicht verstanden oder er will es einfach nicht verstehen. Naja, willkommen in der Zukunft, würde ich sagen,
Politiker,
oder?
Oder ist Politiker,
oder? Oder ist Politiker, ja. Ja. Naja gut, fangen wir mal an hier mit ICE. Was soll das ganze Geraffel eigentlich? Und was für einen Plan habe eigentlich ich davon? Na, mein Plan von dem ganzen Zeugs ist, dass ich eben für meine Diplomarbeit das gebraucht habe und das verwendet habe und einiges damit zu tun hatte, ziemlich viele interessante Erfahrungen gemacht habe und ziemlich viele frustrierende Erfahrungen gemacht habe und die möchte ich euch beide hier irgendwie zukommen lassen quasi. Um was geht's eigentlich? Es geht um Folgendes. Ich habe Programme, zum Beispiel zwei Stück, die eben miteinander kommunizieren sollen. So, ganz einfach. Und es ist einfach so, wenn ich jetzt hier die übers Netzwerk verteilt habe zum Beispiel, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit über TCP/IP die zwei miteinander kommunizieren zu lassen. So wie eben alles übers Internet halt über TCP/IP läuft. Und dazu kann ich jetzt auf Client-Seite irgendwie den Socket aufmachen und auf Server-Seite hat er auch einen Socket offen und wartet auf die Connection und dann lalala kann ich das Zeugs da durchschieben. Nun muss ich da alles irgendwie von Hand machen. Das ist sehr, sehr umständlich. Und deswegen gibt es nämlich so Middleware ist so ein Buzzword eigentlich, aber es geht halt darum, dass ich so eine Zwischenschicht reinziehe, dass ich nicht selber direkt auf den Sockets arbeite, sondern eine viel komfortablere Schnittstelle habe und mit denen arbeiten kann. Und im Wesentlichen geht es um das sogenannte RPC, um das Remote Procedure Call. Ich will quasi von einem Programm aus Dienste aus dem anderen Programm benutzen. Und sobald ich ein bisschen eine komplexere, einen Aufbau in der Firma habe oder so, brauche ich das sofort, dass irgendwelche Teile miteinander kommunizieren müssen. Da gibt es ja auch massig Lösungen dazu, die das versuchen anzugehen. Eine sehr alte ist das sogenannte SunRPC, das Network File System, das NFS, das in der Unix-Welt sehr bekannt ist, um Dateisysteme von Servern lokal zu mounten, verwendet es zum Beispiel vom Mechanismus genau gleich wie dieses ICE, was ich heute vorstelle und auch genau gleich wie CORBA, was der Standard von der OMG zu diesem Thema ist. Es geht ganz einfach darum, man vereinbart eine Schnittstelle zwischen den zwei Teilnehmern und dann lässt man einen Compiler drauf, der dann Code generiert und der dann quasi diese Mittelschicht, diese Zwischenschicht, die ich brauche, um nicht selber direkt auf den Sockets arbeiten zu müssen, erstellt. Und damit habe ich eine komfortablere API. Dazu kommt noch eine Laufzeitumgebung und fertig. So funktioniert es im Prinzip. Was jetzt CORBA und ICE auszeichnet, ist, dass sie objektorientiert sind. Das bedeutet, ich kann, wenn ich diesen Remote Procedure Call auf der Serverseite mache, muss ich nicht von meinem objektorientierten Paradigma weg, wenn ich gerne objektorientiert programmiere, sondern die Schnittstelle von diesem ICE und diesem CORBA bietet mir an, so zu arbeiten mit den Objekten des Servers, die eigentlich gar nicht bei mir lokal in meinem Programm laufen, sondern entfernt, so zu arbeiten wie mit ganz normalen Objekten. Also ich habe also eine Referenz und greife auf die Referenz zu und kann da die Funktion dazu aufrufen. Ja, das ist die Idee. Das ist sehr, sehr nett. Dann braucht man nicht immer irgendwie einen Bruch zu machen in seiner Programmstruktur. Das Zweite, was wesentlich ist bei diesen Middlewares jetzt allgemein, ist die Transparenz. Das bedeutet, dass es völlig egal ist, ob das Objekt, mit dem der Client jetzt arbeitet, lokal bei ihm im gleichen Programm läuft oder in einem anderen Programm, das wiederum entweder lokal auf dem gleichen Rechner oder entfernt irgendwo im Netz auf einem anderen Rechner liegt. Das spielt alles keine Rolle. Der Client bedient diese Schnittstelle wie immer. Und es ist sehr praktisch. Dann kann man Code schreiben, der allgemein gehalten ist und kann dann sehr flexibel diese Komponenten verwenden. Was auch noch wesentlich ist, dass man eine Plattformunabhängigkeit hat. Das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel meinen Server mit Unix betreiben, mit Linux, weil die Windows-Server halt einfach saugen und habe da meinen Server laufen und die Clients kann ich dann trotzdem, keine Ahnung, was ich mache, angenommen, ich mache so einen ICQ-Verschnitt oder sowas, nur als Beispiel jetzt, dann kann ich Clients schreiben, die laufen auf Windows-Kisten und auf Linux-Kisten und auf alles Mögliche und auf Windows CE für mobile Geräte und Tod und Teufel. Und auf meinem Server, die Applikation, der Server dazu, der läuft eben auf einem Unix oder auf einem Linux oder sowas und es ist kein Problem, weil eben diese Middleware mir die Arbeit abnimmt, die zu tun ist, um die Daten von der einen Plattform auf die andere zu bekommen. Dazu gehören so Geschichten wie zum Beispiel Endianness, quasi die Sortierung der Bytefolgen, wenn ich einen Integer habe.
Also ist er nicht nur unabhängig vom Betriebssystem, sondern auch richtig von der Architektur.
Von allem, vom Betriebssystem. Und von der Architektur und von allem. Das ist völlig transparent für dich, auf welchem Ding das läuft. Genau. Und das Letzte, was noch interessant ist die Sprachunabhängigkeit. Das bedeutet, ich kann meinen Client in Java zum Beispiel schreiben, wenn ich da das unbedingt will, oder in Python schreiben oder in keine Ahnung was. ICE bietet auch ein Mapping für PHP clientseitig an. Dann kann ich irgendwie das Ganze an eine Web-Applikation ranpappen. Und der Server, der kann dann eben nicht mit Java laufen, weil er muss performen, sondern ich programmiere den dann zum Beispiel in C++ oder was es auch gibt in ICE, ist C-Sharp wird unterstützt, Visual Basic wird unterstützt, ich glaube, jetzt habe ich alle. Ich kann es mir raussuchen einfach. Und das ist sehr praktisch. Und auch hier übernimmt diese Middleware für mich die Aufgaben, die zu tun sind, um die Sprachen, obwohl die verschieden sind, an diesem Teil eben miteinander kommunizieren zu lassen. Das bedeutet, es wird halt definiert, was ist zum Beispiel ein Integer. Man sagt, okay, ein Integer sind mindestens 32 Bit. Und dann guckt man in den Sprachen, wie man das jeweils abbilden kann. Das ist das sogenannte Sprachmapping. Und diese Aufgabe übernimmt alles dieser Slice-Compiler, von dem ich schon erzählt habe und in den ich nachher ein bisschen tiefer einsteigen werde. Allgemein nochmal, es ist also ziemlich cool, mit sowas zu arbeiten, weil man hat ziemlich viele Probleme los, die man sonst hätte, wenn man jetzt irgendwie anfängt von Hand so eine Kommunikation aufzubauen, der nimmt einem alles ab, den Verbindungsaufbau, die Server suchen und vor allem auch die Objekte serialisieren, wird abgenommen. Also ich habe jetzt hier so ein Objekt oder mehrere Objekte, sagen wir mal einen ganzen Graphen irgendwie von voneinander unabhängigen Objekten, die aufeinander irgendwie referenzieren mit Daten dazu und so weiter und das muss jetzt irgendwie zum Server rüber und da müsste ich jetzt von Hand anfangen, das alles in irgendwie so einen Bytewurm zu klopfen, damit ich es ja über so eine Leitung übertragen kann. Und auf der anderen Seite muss ich es wieder auspacken und dann wieder meine Objekte im Speicher stellen, die dann wieder korrekt aufeinander zeigen, die korrekten Daten wiederum haben und so weiter. Und das ganze Zeug nennt sich Marshalling und Unmarshalling in dieser Welt von diesen Middlewares für so verteilte Objekte. Und das übernimmt auch alles diese Laufzeitumgebung für mich. Das heißt, es ist extrem komfortabel. Also ich werde jetzt wahrscheinlich, seitdem ich das jetzt kenne, dieses Zeugs für alles Mögliche, wenn ich irgendwie eine kleine Serverkommunikation brauche, sowas verwenden, weil das ist echt ziemlich cool. Jo, so allgemein ist das jetzt mal. Yeah, mein Plan. Ich habe hier ein super duper Kalenderprogramm. Das warnt mich jetzt, dass die Radiosendung losgeht. Ich glaube, es muss mal fliegen hier. Mein Gott. Das stimmt da nicht. Okay, ja. Vielleicht zum Funktionsprinzip nochmal. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, ich habe ja den Chaos-Seminar dazu gehalten, auf ulmccc.de/Chaos-Seminar oder direkt auf der Startseite irgendwie durchklicken. Zum Beispiel Chaos-Seminar sind meine Folien online. Ich werde mehr oder weniger mich an diesen Folien orientieren, es sei denn, hier Marcel stellt schlaue Fragen. Dazu habe ich ihn hier heute herbestellt.
Ja, ich nehme auch sehr gerne, leite ich schlaue Fragen aus dem IRC weiter.
Ja, ihr könnt mich hier bombardieren, um das Ganze ein bisschen interessant zu machen. Ihr könnt auch anrufen. Yeah, tut eh kein Mensch. Ich sage trotzdem mal die Nummer. 0731 für Ulm, 9386299.
Steht auch alles noch mal auf unserer Homepage.
Steht auch auf unserer Homepage, defradio.de. Das haben wir alles noch gar nicht durchgesagt hier. Wir sind so schlecht.
Ja.
Also, defradio.de. und da irgendwie rumklicken.
Da findet ihr auch einfach alles interessant.
Ja, da könnt ihr auch in den Chat kommen übrigens, da gibt es einen Webchat, ihr braucht nur Java in eurem Browser und dann könnt ihr hier direkt in einen Channel kommen und hier schlaue Fragen stellen oder die Leute anpöbeln oder was ihr halt Lust habt.
Das eher weniger, wir haben keine Ops mehr im Channel.
Ne? Ja, wir haben keine Ops mehr im Channel, naja, egal. Wir sind ein kultivierter Haufen, das geht auch ohne. Ja, das Funktionsprinzip. Ich habe also eine sprachunabhängige und plattformunabhängige Beschreibung der Schnittstelle. Und diese dafür definierte Sprache nennt sich in ICE eben Slice. Für die, die Corba kennen, dort nennt sich das IDL. Das ist äquivalent. Und dort steht drin, okay, hör mal zu, die und die Basistypen sind vordefiniert. Integer, Boolean und Strings und Floats und so Kram halt. Vordefiniert und jetzt kann ich benutzerdefinierte Typen machen. Eigentlich wie in jeder objektorientierten Sprache, ich kann irgendwie Structs definieren zum Beispiel, also so ein Bündel von Daten und kann den Namen verpassen. Dann gibt es noch Sequenzen, quasi so Arrays, wenn man so will. Dann gibt es Dictionaries, für die, die Perl kennen, das sind Hashes. In Python heißt es auch Dictionary, in C++ heißt es Maps, also einfach so Abbildungen von irgendeinem Schlüssel auf irgendeinen Wert. Das gibt's, was gibt's noch? Ja, ich gehe nachher tiefer noch drin ein, was da alles noch existiert. Auf jeden Fall definiere ich halt hier so meine Schnittstelle. Dann sage ich, okay, die Typen habe ich und ich habe eine Schnittstelle, die heißt Dingens. Und in dieser Dingens-Schnittstelle gibt es eine Funktion, die heißt Bummens. Und die erwartet die und die Parameter und gibt das und das zurück und fertig. Und dann habe ich jetzt quasi meinen Dienst spezifiziert. Und dann lasse ich den Slice-Compiler drüber und der generiert mir jetzt für meine Plattform und für meine Sprache, die ich haben will, Code, den ich nachher in dem Server bzw. dem Client verwenden kann. Also diese Zwischenschicht wird da generiert. Ja, wie genau das aussieht, das erkläre ich nach der Musikpause hier. Ich habe hier, was kommt jetzt hier als nächstes? Das war Rust Downfall, wie gesagt. Jetzt habe ich nochmal Rage Shelter. Zwei Songs von denen. Ziemlich cool. Ich werde nachher alles auf unserer Homepage wieder verlinken, wo ich die Mucke her habt. Ihr könnt es da euch runterladen, ihr könnt die Band supporten. Die machen alles freie Musik. Und finde ich ziemlich cool. Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, geht hin, ladet runter, guckt, dass denn ihr Rank hochgeht oder wenn die irgendwie, oft bieten sie auch auf ihrer Homepage an, für 5 Euro oder so eine CD rauslassen, auch ziemlich cool. Und ich finde 5 Euro ist ein fairer Preis, verglichen zu 25, wenn man irgendwo in so einen Laden geht.
Richtig, und ihr müsst auch überlegen, was ihr damit fördert. So, ihr seht ja an unseren Sendungen jetzt auch schon, da gibt's einiges an freier Musik und auch einiges an guter freier Musik, auch wenn ihr vielleicht nicht immer alles mögt, aber da war bestimmt schon das ein oder andere Stück bei, was ihr ganz cool fandet und solche Bands supportet ihr damit und unsere Sendung dadurch auch.
Yeah, genau. So, jetzt hauen wir hier Mucke rein, wie gesagt, Rage Shelter, 2 Songs von denen, bis nachher.
back again on that lonely side. You don't know what to do. You kick your mind in an abyss. You broke your wing, can't fly. Nothing there that I will miss. You hit the road and goodbye.
Inside of me, nobody there to set me free.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Dev Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Informationen zu uns findet ihr unter ulmcc.de/dev/radio oder viel einfacher www.devradio.de. Genau. Dort könnt ihr auf der Homepage findet ihr, wie ihr hier in den Chat kommt und anrufen könnt ihr auch. 938-6299. Jo, hier geht's um die Internet Communication Engine. Und in der Pause kam so die Frage im Chat auf, warum ich hier schon wieder Java bashen tue. Ich habe das doch gar nicht gemacht, glaube ich. Ich habe mich extrem zurückgehalten, aber es ist wohl ein sehr sensibles Thema. Für alle, die wissen wollen, was es mit Java auf sich hat, kann ich das Chaos-Seminar von Markus Schaber sehr empfehlen. Unter ulm.cc.de mal durchklicken, Chaos-Seminar, dann Liste aller Vorträge und dann, weiß nicht, wann war das genau? Irgendwann letztes Jahr, glaube ich, über Java. Es gibt es auch als Podcast. Yeah, danke hier an Mike für seine Arbeit. Es gibt alle Chaos-Seminare als Podcast seit längerem. Ziemlich cool alles. Okay. Ja, hier zurück zu ICE. Um was geht's? Also ich habe ja vorher schon erklärt, Plattformunabhängigkeit, Sprachunabhängigkeit ist sehr zentral. Deswegen definiere ich die Schnittstelle in dieser unabhängigen Sprache, Slice genannt. Und jetzt gibt's eben für die gängigen Sprachen, sage ich mal, bei weitem nicht für alle natürlich.
Nicht für Perl.
Für Perl gibt's nicht, ist ja nicht gängig.
Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, warum, okay, gibt es halt noch nicht. Also genau, vielleicht noch was dazu sagen, wer hinter ICE steckt. Hinter ICE steckt die Firma Zero C, www.zeroc, also Z-E-R-O wie 0 und dann C wie Celsius wahrscheinlich, .com. Die vertreiben diese ICE-Mittelware unter der GPL. Hat Vor- und Nachteile, Vorteile, okay, es ist frei, cool, Nachteile, naja, mein ganzer Code wird dadurch infiziert, GPL infiziert, ist ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, die machen das mit Absicht, weil die bieten die auch kommerzielle Lizenzen an. Bei Bedarf musst du halt kontaktieren und sagen, okay, ich finde es cool und ich will das verwenden, aber ich kann meinen Code nicht freigeben, dann machen die mit irgendwelchen Deals. Und wenn sie das Ganze unter LGPL freigeben würde, wird keiner diesen Deal eingehen. Deswegen ist es wahrscheinlich GPL. Und die machen auch viel Projektarbeit, also ICE wird auch so stückweise ein bisschen entwickelt. Wenn du irgendwie im Forum meinst, okay, hey, warum gibt's das und das nicht, ich brauche das, dann sagen die, ja gut, gibt's halt noch nicht, willst du haben, machen wir Projektarbeit, machen wir einen Deal, du zahlst, wir entwickeln's und alle haben's nachher. Und so wurde Stück für Stück irgendwie Dinge nachgerüstet. Und ich schätze einfach, dass für Perl noch kein Bedarf aufkam, sonst hätten die das auch gemacht, denke ich mal. Ich weiß nicht. War nur eine Vermutung jetzt von mir. Okay, auf jeden Fall. Dieser Slice-Compiler, was macht er jetzt? Der tut jetzt eben für meine Plattform und für meine Sprache, die ich haben will, diese Beschreibung der Schnittstelle abbilden. Und dann kann ich server- und clientseitig das Zeugs verwenden. Serverseitig sieht es üblicherweise in objektorientierten Sprachen so aus, dass der mir sogenannte Skeletons generiert, also Klassen, die abstrakt sind und diese Funktionen, die in der Schnittstelle beschrieben sind, eben besitzt. Und die Server-Applikation muss dann eben ihrerseits eine Klasse definieren, die davon ableitet und die Funktion implementiert. Und dann muss ja noch beim Startup irgendwie das Ganze, die ICE-Laufzeitumgebung initialisieren und das Objekt anmelden. Und gut ist. Das war es eigentlich, die Aufgaben, die der Server hat. Und dann wird einfach jedes Mal, wenn ein Client so ein Dingens ruft, eben gerufen. Und auf der Client-Seite werden eben sogenannte Stubs generiert. Das sind so ein Stückchen Code quasi, das fühlt sich an für den Client-Programmierer wie ein ganz normales Objekt, der kann darauf, also wie eine ganz normale Referenz auf ein Objekt, der kann von dieser Referenz eben die Funktionen rufen und dahinter steckt aber diese ICE-Laufzeitumgebung, die jetzt hergeht und die Objekte serialisiert oder marshalt besser gesagt und den Verbindungsaufbau macht und das rüberschickt und auf die Antwort vom Server wartet und dann den Rückgabewert zurückgibt. Und auf der Client-Seite blockiert es halt einfach.
Was mich mal interessieren würde, ja? Ist, wie sieht eigentlich der Code aus, den das Ding so produziert? Also ich meine, ich kenne zum Beispiel von diesem Perl-to-C-Compiler, das funktioniert dann meistens irgendwie so schon, aber man kann es überhaupt nicht mehr lesen, den Code. Wie sieht der Code aus, den dieser Slice-Compiler baut?
Also ich finde ihn nicht unhübsch. Also es geht schon einigermaßen. Man kann schon, kommt drauf an, wie komplex das Interface ist. Wenn man jetzt mal hergeht und nur einen benutzerdefinierten Struct zusammenschreibt und den Slice-Compiler drüber lässt, kann man das runterlesen, es ist nicht arg lang, bla bla bla, fertig. Hm. Wenn man jetzt aber kompliziertere Sachen hat, wird das Ding halt auch beliebig kompliziert.
Okay.
Aber das Tolle ist, man muss es nicht lesen. Das funktioniert halt einfach alles. Und ja, du musst es nicht lesen, wie gesagt. Also, wenn ich C++ mache, als Beispiel, dann erzeugt er mir aus so einer Slice-File zwei Dateien. eine Header-File, die ich inkludieren muss, sowohl im Server als auch im Client, und eine C++-Modul quasi, das ich mitkompilieren und mit reinlinken muss, und dort ist nämlich der generierte Code quasi drin, der das Marshalling macht von den Objekten und die Anbindung an die Laufzeitumgebung und so weiter. Und eben diese Skeletons definiert und auch die Stubs. Wenn ich nämlich jetzt den Server mache oder den Client mache, ist es wurscht, ich muss beide Dateien verwenden. Die H-Datei inkludieren und die andere Datei mitkompilieren und reinlinken. Im Java-Mapping, so viel zum Thema, was ist an Java scheiße, ich glaube, das sind 5 oder 6 oder 7 Klassen. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Da gibt es Helper und Holder und Tod und Teufel. Und alles angeblich aus Beschränkungen der Java-Sprache nötig. Also, ja, so viel zu dem Thema. Was noch ziemlich cool ist, was ich vielleicht noch sagen will, wenn man Python programmiert, das rockt wie die Sau, weil in Python-Manier quasi, ich muss nichts statisch irgendwie vorkompilieren oder sowas. Ich kann ganz einfach hergehen in mein Python-Programm, sagen, okay, hör mal zu, Import ICE, also die ICE-Laufzeitumgebung laden, und dann rufe ich eine Funktion von der ICE-Laufzeitumgebung an, die mir dann on the fly zur Laufzeit diese Slice-Datei kompiliert. Und dann inkludiere ich die Module und weiter geht's. Das heißt, die Mac-Files für Projekte, die in Python geschrieben sind, die sehen üblicherweise so aus, es gibt ein Target, das heißt clean, und das löscht alle PyG-Files. Und mehr brauchst du nicht. Das ist ziemlich geil. Jo. Gehen wir mal auf diese Slice-Dingens ein bisschen genauer ein. Blub. Genau. Also, was haben wir denn alles für Elemente in dieser Slice-Sprache? Zum einen gibt es ganz einfach Module zum Kapseln von dem Zeugs, also Namensräume. Ja? In C++ sind es dann Namespaces. In Java gibt es keine Namespaces, sind es Klassen. Es gibt, glaube ich, keine dedizierten Namespaces, oder? Weiß ich gar nicht sicher. Das sind, glaube ich, Klassen dann. Man kann ganz normal diese Module heißen die in Slice, mehrfach öffnen und verschachteln und alles Mögliche, was man Lust hat. Die Basistypen habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt. Es gibt eben Bool, es gibt Byte. Byte hat mindestens 8 Bit. Und für Byte ist der einzige Typ, für den garantiert ist, dass beim Transport übers Netz nichts verändert wird an den Daten. Also ein Strom von Bytes kommt genauso an, wie man losschickt. Mhm. Und bei allen anderen muss er eben so Marshalling-Zeugs und so weiter, Endianness-Zeugs berücksichtigen. Da gibt es eben Short, Int und Long, eben 16, 32 oder 64 Bit. Da gibt es Float und Double. Und da gibt es Strings. Strings halt, die können halt alle Unicode-Zeichen übrigens aufnehmen. Structs habe ich ja schon erwähnt, das sind einfach so ein Bündel von Datentypen, um quasi was Handhabbares irgendwie zu haben. Zum Beispiel, man definiert, habe ich jetzt in meinen Folien, Time of Day als Struct, und das ist halt definiert Stunde, Minute und Sekunde, und die drei zusammen wird halt als Uhrzeit quasi bezeichnet. Structs sind ein bisschen beschnitten, sage ich mal. Die können zum Beispiel nicht selbstreferenzierend sein. Also ich kann aus Struct zum Beispiel keine verketteten Listen bauen oder sowas, weil ein Struct nicht auf einen anderen Struct quasi zeigen kann.
Nur auf sich selber nicht oder auf gar keinen anderen Struct?
Auf sich selber nicht. Du kannst andere Structs als Elemente besitzen. Mhm. Aber dann ist ja kein Zirkel, ist ja dann kein Problem. Dann kann ich auch nicht innerhalb von einem Struct einen anderen Struct deklarieren, das geht auch nicht. Das muss dann raus aus dem Struct, also ich kann die nicht verschachteln, besser gesagt. Structs können nicht voneinander erben, und Structs dürfen vor allem nicht leer sein. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was da das Problem ist, wenn ein Struct leer ist. Aber aus irgendwelchen komischen Gründen ist es verboten, und in meiner Diplomarbeit benötige ich aber leere Structs, weil eben, ja, es wird halt Code wiederum generiert, und wenn der Benutzer einen gewissen Typ nicht braucht für seine Zwecke, aber der muss ja dann irgendwie trotzdem existieren, sonst kompiliert er das ganze Zeug, dann ist es eigentlich ein leerer Struct. Aber geht ja nicht, deswegen ist halt irgendwie so ein komisches Dummy-Dingens drin, was weiß ich. Ein bisschen komisch. Ja, Structs. Structs sind deswegen so beschnitten, weil dadurch kann man sie ganz performant marshallen und anmarshallen. Da gibt es dann keine großartigen Komplikationen. Die kann man einfach so, wie sie kommen, hintereinander die Elemente breitklopfen und fertig. Dann gibt es, wie schon erwähnt, diese Sequenzen. Die werden in C++ werden die abgebildet auf Vector, auf die Klasse Vector aus der STL. In Java werden die abgebildet auf Array, in Python ja halt auch auf Listen und so weiter halt.
Für C selber gibt es keine, oder?
Es gibt kein Mapping für C, nein.
okay. Das hätte ich mir auch spaßig vorgestellt, das dann so mit dynamischem Breitklopfen auf irgendwelche Mellor-generierten Arrays zu hauen oder so.
Ja, aber das funktioniert, weil für Korba gibt es ja C-Mappings.
Ach, für Korba gibt es
das? Ja, irgendwie kriegen die das hin. Das
war wahrscheinlich auch eine ziemliche Frickelei, aber...
Keine Ahnung, ich habe es mir noch nie genau angeguckt, aber für Korba gibt es das tatsächlich. Dann die Dictionaries, wie schon erwähnt.
Diese Hashes in Perl waren
diese Hashes oder ja, einfach diese Maps oder wie man es auch immer nennt, einfach die Abbildungen. Sehr geschickt. Das ist übrigens etwas, was Korba nicht hat und wo sie eben nachgebessert haben. Also ganz allgemein hat ICE, die sind hergegangen, haben sich angeguckt, okay, was ist Korba und haben sich angeguckt, okay, was sind die Probleme von Korba. Und die Leute, die dieses ICE entwickelt haben, sind auch selber schon lange dabei bei diesem ganzen verteilte Objekte, Mittelwerk, Kram. Und die haben jetzt einfach gesagt, okay, wir machen eine Lösung, die ist gleich mächtig wie Korba, aber ist viel einfacher.
Wie sieht's aus? Wie lange gibt's ICE überhaupt schon?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Das klingt jetzt brandneu, aber...
So super alt ist es auch noch nicht. Aber ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt.
Ich forsch mal
so nebenher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall, na egal, schau mal. Okay, was wollte ich sagen? Genau, die sagen, okay, Korba hat ein paar Probleme. Korba ist zum Beispiel nicht aus einer Hand irgendwie, sondern das sind viele Leute in der OMG, die da rumsitzen und rumstandardisieren und ihr Zeugs irgendwie reinbringen wollen.
Ja? Übrigens, da muss ich mal kurz was einwerfen, wo ich gerade danach gucken wollte. Ha? Wenn man nach Internet Communication Engine bei Google sucht, ist der zweite Hit direkt Dev Radio. Der erste ist Zero C und der zweite ist Dev Radio.
Yeah, wir sind weltberühmt.
Also.
Wie geht das? Jo. Die Seite gibt's ja noch nicht lang.
Ja.
Cool.
Indiziert und bei unserem hohen Ranking gleich.
Cool, das ist cool, ja. Vielleicht auch ein Dank an die ganzen Blogs da draußen. Weiß ich nicht, wer uns hier ist.
Ja, also wir sind schon bei einigen Leuten. Das sieht man auch immer, wenn man sich die Referer anguckt. Also da sind schon, wir sind schon gut verlinkt. Also nett, nett. Weiter so.
Yeah. Was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Jetzt bin ich total...
Das war aber ein Highlight, das musste erwähnt werden.
Ja, jetzt hilf mir mal hier. Was ging es denn gerade hier so? Ah ja, genau, was die machen wollten. Nein, dieses einfacher machen. Die Standardisierung. Man merkt auch, wenn man die Korba-Spec durchliest, dass den einen Teil haben irgendwie Leute spezifiziert, die haben irgendwie andere Vorlieben wie den anderen Teil. Dazu kommt, dass Korba richtig fett ist. Es gibt viele, viele Dinge, die laut ICE oder laut Zero-C quasi auch redundant sind, die Features, oder Features, die eh kein Mensch benutzt. Oder... lauter so Kram halt. Das heißt, die machen so einen Kahlschlag und sagen, okay, wir machen alles viel einfacher. Dadurch ist es auch ohne hohe Lernschwellen quasi verwendbar. Aber man merkt an einigen Stellen, dass sie doch federn lassen mussten. Und manche Dinge sind echt uncool.
Aber auf ihrer Homepage werben sie auch noch damit, dass sie schneller seien als Korba.
Na, was heißt schneller?
Ja, sie sagen es halt.
Ja, weiß nicht. Ja, kann sein. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht gemessen. Ja, dieses schneller Zeug ist immer so eine Frage, traue keinen Benchmark, den ich selber gefälscht hast, oder?
Ja, richtig.
Weil es kommt einfach darauf an, wie man jetzt, man kann jetzt eine Messung machen, die auf die Eigenschaften des einen voll abgestimmt sind und den anderen halt total außer Tritt bringen, weil der irgendwie generisch oder was weiß ich. Aber es kann schon sein, dass wir aus ein paar Fehlern gelernt haben. Ich meine, ist schon legitim, ich finde es auch richtig so. Einer fängt mal an, macht Zeugs und dann sieht man, okay, das ist zwar nicht so cool, macht's besser. Finde ich in Ordnung. Aber wie gesagt, an manchen Stellen merkt man, dass sie ein bisschen zu viel quasi beschnitten haben. Dazu komme ich immer bei Bedarf, wenn es mir auffällt, werde ich Beispiele dazu nennen. Okay, zurück zu dieser Slice-Language, ein bisschen unstrukturiert heute, aber naja, so sind wir halt.
Chaotisch. Chaos im Äther, ne?
Ja, Chaos im Äther, genau. Enumeration gibt's, ganz billig wie in C, schon bekannt, und Java hat es jetzt auch irgendwie mit Java 5 eingeführt. Quasi, ich definiere einen Typ, der eine Menge von Konstanten ist, fertig. Und kann dann quasi sprechende Parameter verwenden und muss nicht irgendwie 0, 1, 2, 3 übergeben und als Kommentar dahinter schreiben, was damit gemeint ist, sondern ich habe so einen Enum-Typ, der eben, keine Ahnung, Apfel, Orange und Birne annehmen kann, und dann kann ich quasi in so einer Funktion sagen, welches Obst ich meine. Die gibt's auch. Okay. Und so eine Schnittstelle besteht jetzt aus so einem Interface quasi. Und dieses Interface hat eben einen Sack voll Funktionen. Und diese Funktionen haben jetzt eingehende Parameter und ausgehende Parameter. Und eigentlich ganz gewöhnlich, wie man es so kennt. Einen kleinen Unterschied gibt es, wenn ich mehrere ausgehende Parameter habe, dann habe ich nicht nur den Rückgabewert, sondern ich kann hinten mit dem Schlüsselwort out noch anhängen, dass die Parameter eben zurückgeliefert werden und nicht quasi reinwärts gehen. Sowas wie in-out, wie in Korba, gibt es nicht. Das heißt, ein Parameter geht entweder zum Server oder kommt vom Server. Es geht niemals hin und zurück gleichzeitig in einem Abwasch. Okay. Interfaces sind ein bisschen beschnitten, ist ein kleines Beispiel jetzt an dieser Stelle. Man kann Funktion nicht überladen. Das bedeutet, man kann eine Funktion, mit den Namen hat, den gibt es nur einmal und kann nicht denselben Namen nochmal verwenden mit einer anderen Parameterliste. Das schränkt an manchen Stellen ein bisschen ein. Jeder, der schon mal mit Überladen von Funktionen gearbeitet hat, weiß, was ich meine. Man muss dann einfach irgendwie komischen anderen Funktionsnamen erfinden oder dieses Interface, was man dann anbietet, ist dann nicht ganz so generisch und ja, so Zeugs halt, solche Probleme halt. Okay, aber Interfaces können voneinander ableiten. Und zwar also mit dem Schlüsselwort Extends, das haben sie wohl eher aus Java geklaut. Ich kann sagen, okay, dieses Interface tut quasi das andere Interface ergänzen. Es hat alle Funktionen, die dieses eine Interface besitzt, plus die und die und die. Und an dieser Stelle kommt eine zweite Einschränkung. Bezeichner dürfen nicht mehrdeutig sein. Es ist quasi eine Fortführung von diesem Überladen verboten. Wenn quasi aus dem einen Interface eine Funktion definiert ist, darf die im gleichen Namen in dem anderen Interface nicht auftreten. Soweit auch noch kein Problem, sagt man, okay, nimmst halt eine andere. Aber jetzt gibt's ein Problem. Und zwar, ich kann nämlich auch dieses berühmte Diamond machen. Also ich habe eine Vaterklasse und habe zwei Klassen, C1 und C2, die davon ableiten. Und habe eine dritte Klasse, D, die von C1 und C2 ableiten. Dann hat diese Klasse D insgesamt zweimal von der ursprünglichen Vaterklasse geerbt und jeweils einmal von den Klassen, ich sage immer Klasse, ich meine immer Interface, Entschuldigung, von den Interfaces C1 und C2. Das Problem ist jetzt, wenn jetzt C1 und C2, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben müssen, blöderweise, scheiße, meine Aufnahme ist hier gerade abgeschmiert, sorry, blöderweise die gleichen Funktionsnamen verwenden, dann kann ich das einfach nicht tun. Dann kann ich einfach keine vierte Klasse nehmen, die von diesen beiden ableitet. Und das ist sehr schlecht. Okay.
Spielen wir mal Musik. Du hast jetzt auch wieder ein Weilchen geredet, oder?
Ich habe voll lang geredet. Entschuldigung, ja. Hauen wir Mucki rein, genau. Jetzt machen wir mal ein bisschen Wirbelwind. Ja,
wenn Alex da in seinem Gebiet ist, dann redet der redet und man muss ihn ein wenig zurückhalten, damit er uns auch mal wieder ein bisschen Musik hören lässt von seinem schönen Metal.
Yeah, jetzt haben wir Watchhalt X rein. Für alle, die dachten, nö, der hat gesagt, der spielt Metal, das spielt sowas Langsames. Jetzt blase ich euch mal hier den Dreck aus den Ohren quasi. Da haben wir Watchhalt X rein, sehr zu empfehlen. Auf der Homepage von denen werde ich alles verlinken. Watchhaltx.com ist es, glaube ich. Könnt ihr euch die CDs rauslassen, ich glaube für 5 Euro oder so. Viel Spaß. herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Metal Club Ulm. Ich bin Alex, neben mir sitzt
Marcel,
der Dingens.
Dingens, ja, super.
Es geht hier um die Internet Communication Engine. Informationen findet ihr zu uns auf www.defradio.de. So, ich war hier bei Interfaces, als mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Das gibt nachher ein Gefrickel, das irgendwie wieder hinzukriegen. Ja. Naja, schauen wir mal. Man sollte halt einfach darauf achten, dass seine RAM-Disk groß genug ist.
Oder das halt nicht auf die RAM-Disk speichern.
Oder das. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, diese Interfaces. Ich hatte ja vorher dieses Beispiel mit diesen Ableitungsgeschichten. Da bin ich eigentlich fast fertig. Was noch gefehlt hat, ist, dass es eine implizite Vaterklasse für alle, ein implizites Vater-Interface für alle Interfaces gibt, und zwar IceObject. Und der dort wurden so generelle Dinge definiert.
Wie also zum Beispiel, ja? Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen, was implizierte Vaterklassen oder Vaterobjekte sind, könnte okay. Man ja vielleicht nochmal.
Okay, ein Interface ist ja eine Sammlung von Funktionen. Und das Interface mit dem Namen IceObject definiert so grundlegende Funktionen, wie zum Beispiel IcePing gibt es dort als Funktion, da kannst du einfach mal gucken, ob der andere noch da ist. Kannst du so Ping zum Beispiel. Und andere so grundlegende Dinge. Und diese Funktionen besitzen alle Interfaces implizit, ohne dass man hinschreibt, dass jetzt von IceObject abgeleitet wird. Genau. Okay. Dann gibt es noch zwei Schlüsselworte, die sehr interessant ist. Um die zu erklären, muss ich erstmal zu der Aufrufsemantik von ICE kommen. Also wenn jetzt ein Client über so einen lokalen Stellvertreter eben den Server ruft, dann ist dieser Aufruf garantiert at most once. Das bedeutet ganz einfach, dieser Aufruf kommt entweder gar nicht beim Server an oder genau einmal. Was nicht passieren kann, ist, dass er irgendwie mehrmals aufgerufen wird. Das ist wichtig zu wissen, falls nämlich Aufrufe Zustandsänderungen im Server bewirken. Weil es kann nämlich passieren, dass während dem Aufruf irgendwie ein Problem auftritt. Das Netzwerk kann ausfallen oder die Server-Applikation kann abschmieren oder toten Teufel kann passieren. Und wenn dann der Client keine Antwort bekommt vom Server, dass er sagt, okay, ich habe deine Anfrage bearbeitet und hier sind die Ergebnisse, dann weiß er nicht, ob jetzt der Aufruf angekommen und bearbeitet wurde oder nicht. Und durch die At-Most-Once-Semantik, die ich auf jeden Fall brauche, kann er jetzt nichts anderes tun, wie lokal zu melden, hier gibt es ein Problem und ich habe keinen Plan, ob das angekommen ist. Okay. Und diese Semantik, die kann man ein bisschen, man kann der Eis-Laufzeitumgebung ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, hör mal zu, diese Funktion, die ist jetzt non-mutating. Das bedeutet, sie verändert auf dem Server keinen Zustand. Und dann schreibt man das davor vor die Funktion non-mutating und dann kann die Laufzeitumgebung in einem Problemfall dieses at most once ein bisschen aufweichen und immer wieder zum Beispiel versuchen, den Server zu erreichen. Bis dann klar ist, okay, es ist ein Netzwerkproblem oder sowas oder der Server ist abgeschmiert oder sowas. Weil wenn dann nämlich die Funktion mehrmals auf dem Server aufgerufen wird, macht es ja nichts, weil die liest ja nur, die verändert ja nichts. Und es spielt ja dann keine Rolle. Und dann gibt es noch ein zweites Schlüsselwort, das nennt sich Indempotent. Dieser Begriff ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Das kommt aus der Mathematik. Eine Funktion ist indempotent, wenn ich die Funktion mehrfach ausführe, kommt dasselbe Ergebnis, wenn ich sie nur einmal ausführe. Und das bedeutet im Endeffekt, zum Beispiel klassische Setter-Methoden sind quasi indempotent. Wenn ich sage Set Dingens und übergebe den neuen Wert für Dingens, ob ich jetzt den Wert einmal oder zweimal oder zehnmal da drüber schreibe, im Endeffekt steht der Wert da drin. Und indempotent ist andersrum, non-mutating ist ein Spezialfall für indempotent. Das heißt, wenn ich read-only mache, bin ich auch per Definition auch, ist egal, wie oft ich es mache, es verändert das Ergebnis nicht, also bin ich per Definition auch indempotent. Und in diesen Fällen, wie gesagt, kann die AS-Laufzeitumgebung die Error Recovery ein bisschen besser machen, ein bisschen penetranter sein einfach auf Client-Seite. Okay. Zu den Aufrufsemantiken sonst noch, sollte man vielleicht noch sagen, dass die, wie ich vorher erwähnt habe, die Aufrufe sind immer synchron. Das bedeutet, es blockiert auf der Client-Seite, bis der Aufruf beantwortet wurde. Und es muss auch so sein, weil ein ganz normaler Funktionsaufruf verhält sich auch so. Und auf der Serverseite bedeutet synchron, dass eben die Handler-Funktion aufgerufen wird von der Laufzeitumgebung, dann läuft da die Implementierung eben, macht eben, was zu tun ist für die Funktion und kehrt dann zurück. Und in der Zeit macht die Server-Applikation nichts anderes, wie dieses Event zu bearbeiten. Man kann aber auch asynchron arbeiten. Es ist ein bisschen ein Bruch in diesem für dieses Transparenz Kriterium, dass es egal ist, ob jetzt das Objekt lokal ist oder entfernt oder sonst was, weil asynchron arbeitet so, dass ich auf der Client-Seite die Funktion rufe und dann noch ein Callback-Objekt mitgebe, das dann von der Laufzeitumgebung gerufen wird, sobald der Server die Anfrage beantwortet hat.
Ist eigentlich, was mir so bei den Begriffen auffällt, ist überhaupt als Thread-Safe?
Oder? Ja, ist es. Es ist garantiert, dass unter der Haube alles okay ist und was du drüber machst, musst du selber eventuell locken. Klar. Aber es ist Thread-Safe.
Das ist schon mal ziemlich wichtig.
Ja, ist es. Du brauchst da, wenn du auf die AS-Laufzeitumgebung zugreifst, nicht locken.
Das ist super.
Das passiert alles unter der Haube. Okay, ja, asynchron. Asynchron auf dem Server gibt es natürlich auch. Ich kriege eben, wenn die Funktion gerufen wird, kriege ich nicht nur die Parameter, sondern ein Callback-Objekt mit und muss dieses dann rufen, wenn ich fertig bin. Und es ist jeweils für Client und für Server transparent, ob jetzt die Gegenstelle synchron oder asynchron arbeitet. Das ist der Plan. Ganz wirklich transparent ist es nicht, weil dummerweise, das ist eines meiner Kritikpunkte an diesem ICE, die Tatsache, ob synchron oder asynchron gearbeitet wird, steht in dieser eigentlich sprach- und plattformunabhängigen Beschreibungssprache, in diesem Slice mit drin. Und das ist extrem scheiße, ein bisschen vorweggreifen jetzt auf das, was nachher kommt. Das ist extrem scheiße, weil erstens hat es da nichts verloren und zweitens wird es vererbt. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Interface mache, der es davon ableitet, dann müssen beide Implementierungen synchron oder asynchron oder keiner synchron oder asynchron arbeiten. Das ist extrem eklig, ehrlich gesagt. Ein weiteres Beispiel, wie sie durch ihre Vereinfachung jemandem, also einem jetzt an anderer Stelle Klötze zwischen die Beine werfen. Zu den Aufrufsemantiken noch. Man kann ein bisschen, um die Performance ein bisschen hochzudrehen, eigentlich ist es ja mir auch egal, wie jetzt der Aufruf von A nach B passiert. Er passiert üblicherweise über TCP/IP, aber von der Architektur her muss mir das egal sein. Aber auch hier machen sie einen kleinen Bruch, um Performance rauszukitzeln, um zu sagen, okay, es ist nicht so wichtig, die Daten, die da jetzt hingehen. Es ist okay, wenn es der Server kriegt, ist gut. Und wenn er es nicht kriegt, ist halt nicht ganz so schlimm. Und dann kann man das sagen und sagen, okay, dieser Aufruf soll One-Way sein. Bedeutet auch, dass es keine Rückgabewerte gibt und bedeutet insbesondere, der Client feuert es ab und macht weiter. Und ob das jetzt beim Server ankommt oder ob der Server quasi eine Exception irgendwie lokal irgendwie wirft oder nicht, oder das ist alles egal.
Hast du da ein konkretes Beispiel, wo man sowas mal anwenden könnte? Weil an sich kann ich mir nicht vorstellen, wenn es so unwichtig ist, ob es ankommt, warum ich es überhaupt verwenden sollte, dann kann ich...
Naja, warum gibt es UDP zum Beispiel? Ist ja was Ähnliches.
Ja gut, aber im lokalen Netz zum Beispiel funktioniert UDP ganz gut und ist performanter.
Ja, und um solche Entscheidungen treffen zu können, um sowas machen zu können, um nicht das volle TCP-Protokoll fahren zu müssen, gibt es solche Dinge. Wo ich das zum Beispiel gebraucht habe, war ein bisschen ein anderer Anwendungszweck. Ich habe einen Proxy und der überwacht eben so ein Simulationsprozess. Und wenn er dem dann sagt, er soll jetzt sterben, weil alles vorbei ist, er soll sich jetzt beenden, dann schickt er das One-Way ab. Weil es ist ihm wurscht, ob er das kriegt oder nicht, weil nach 5 Sekunden killt er eh, wenn er sich nicht beendet hat.
Ja gut.
Solche Geschichten halt. Okay, und auch vor allem One-Way, weil wenn der sich dann beendet, kann er nicht mehr antworten.
Logisch.
Und da sagst du einfach, okay, die Antwort ist mir völlig wurscht. An der Stelle zum Beispiel. Dann kann man das Ganze noch batched machen. Das bedeutet, der Client sammelt und irgendwann sagt man jetzt und dann lädt er alle auf einmal ab und spart sich halt 1000 kleine Pakete. So Zeugs kann man halt irgendwie machen, um da die Performance ein bisschen rauszuholen. Wo war ich jetzt? Ja, die Slice. Oh, ich bin völlig durcheinander heute.
Aber
ja,
ich glaube, du hüpfst da auch durch die Folien hin, zurück und nochmal da zurück.
Ja, aber so mehr oder weniger passt's. Ja, jetzt habe ich so ein lustiges Interface definiert, okay? Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie arbeite ich damit? Was bekommt der Client in die Hand, um damit arbeiten zu können? Und er bekommt sogenannte Proxys. Und Corba heißen die Dinge Referenzen. Es sind eigentlich auch Referenzen. ICE sagt, oder die von Zero C sagen, na gut, der Begriff Referenz ist sowas von überladen. Wollen wir mal einen anderen Begriff nehmen? Nehmen wir mal Proxy, den benutzt kein Mensch.
Ja gut, aber das ist ja schon verständlich, wenn ich so überlege, zum Beispiel in C++, da, wenn du da sagst, ja, da habe ich eine Referenz.
Dann ja, Referenz ist schon ziemlich,
und stimmt schon. Und bei Proxy, das ist ja eher ein Begriff, der nicht unbedingt aus der Programmiertechnik kommt. Technik allgemein.
Ja. Okay, auf jeden Fall Proxys und das sind diese sogenannten Stubs, die ich vorher erwähnt habe, die mit der Slice-Compiler generiert. Und diese Proxys es haben eben alle Funktionen definiert, die auch im Interface definiert sind, und ich kann die rufen. So, und die machen dann unter der Haube den Server suchen und Connection aufbauen und Zeugs marschallen und darüber blasen und so weiter. Und ich kann jetzt in der Slice, also in der Interface-Beschreibung, definieren, dass eine Funktion einen Proxy zurückgibt. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich dem Server sagen will, hier bin ich, ich melde mich jetzt hiermit an und ich hätte jetzt gern das Objekt, mit dem ich arbeiten kann. Dann zieht die Funktion eben, kann ein Register heißt sie dann, und gibt eben einen Proxy auf ein anderes Interface zurück. Und mit dem kann dann der Client ab da arbeiten. Und damit habe ich eine sogenannte Pass-by-Reference-Semantik quasi hinbekommen. Der Client bekommt einen Stellvertreter, mit dem er ein Objekt, das irgendwie woanders ist, manipulieren kann. Und nicht das Objekt selber, das Objekt wird dabei nicht kopiert. Okay, es gibt noch Exceptions in dieser Slice, aber die sind langweilig. Halt ganz normale Exceptions halt. Und dann gibt es noch Klassen, die sind irgendwie so Hybride zwischen Structs und Interfaces. Interfaces kann man ableiten, lustig. Structs kann man nicht ableiten. Dafür können Interfaces keine Datentypen haben, also keine Member haben, was Structs haben können. Und jetzt definieren sie hier so ein Hybrid, so eine Class, der irgendwie beides ist. Und machen das halt, schätze ich mal, also haben die Structs eben, um performant das Zeugs handeln zu können, weil die dadurch, dass die ganzen Features fehlen, alles viel einfacher machen können. Und falls man das dann doch braucht, irgendwelche Typen, die voneinander erben, muss man halt Klassen nehmen. Mhm. Die Klassen können aber nur Einfachvererbung, können keine Mehrfachvererbung. Und sie können Interfaces implementieren und das alles riecht verdächtig nach Java.
Ja, allerdings.
Und du hast auch alle Probleme, die du aus Java dann kennst, aus diesem Konzept. Klassen können aber selbstbezüglich sein, im Gegensatz zu Structs. Das heißt, ich kann jetzt mit Klassen solche verketteten Listen oder sowas machen. Oder Graphen. Ich kann jetzt einen Graph definieren, mit Knoten und Kanten, die alle aufeinander zeigen, und dann habe ich ein Interface, das eben den Graph darüber schieben soll, und dann nehme ich halt einen von den Knoten, schieben durch, und der zieht alle anderen mit sich. Alle, die damit verknüpft sind, werden dann implizit nachgezogen, und auf der Serverseite habe ich dann den kompletten Graph wieder, beziehungsweise den zusammenhängenden Graphen, in dem dieser eine Knoten davor, der eine Knoten davor kam. Das ist dann sehr praktisch. Okay, jetzt stellt sich die Frage, wie bekommt initial... Nein, jetzt machen wir schon mal wieder Musik, weil ich bin schon wieder 12 Minuten...
Ja, red noch den kleinen
Artikel. Nein, das ist ein bisschen größer.
Also, ja, dann Musik.
Es geht ganz einfach darum, ich habe jetzt erklärt, irgendwie der Client braucht eben so eine, diesen Proxy. Das ist die Frage, woher bekommt er den allerersten Proxy? Ich habe jetzt so ein Bootstrapping-Problem. Und das erkläre ich nachher, wie das funktioniert. Da gibt es ein paar lustige Techniken. Was ich euch jetzt spiele, ist eine Band, die habe ich noch nicht gespielt. Die heißt Van Helsing. Hört sich sehr verdächtig nach Motorhead an. Und finde ich ziemlich cool. Ja, und viel Spaß. Bis gleich. herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm, ulm.ccc.de/dev/radio oder viel einfacher www.devradio.de. Genau, bei uns geht es hier um Eis. Wir sind hier in der vorletzten Runde. Und ich wollte euch gerade erklären, wie denn der Client überhaupt den Proxy, den allerersten Proxy, den er braucht, um mit dem Server reden zu können, woher er den bekommt. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es zu jedem Proxy eine Darstellung als Zeichenkette, als String, in der menschenlesbar einfach drinsteht, wo der Server ist. Und zwar steht dort zum einen der Name von dem Objekt, den der Server so unter diesem Namen bei sich in der Laufzeitumgebung anmeldet. Und dann steht da noch einfach der Host. Da steht dann zum Beispiel drin, keine Ahnung, mit der IP oder mit einem Namen, der Dingenserver at .bummens.net, was weiß ich. Und dann noch der Port und gut ist. Und da kann man noch so Optionen wie dieses One-Shot, was ich vorher erwähnt habe oder sowas, ist ja eine Proxy-Eigenschaft, steht eventuell noch mit dabei. Dann steht dabei, dass es TCP ist oder SSL, was ziemlich cool ist übrigens, als out of the box kann SSL. Ziemlich geil, muss man cool. Ziemlich wenig machen und hat die volle Encryption quasi dabei.
Das ist cool.
Mit Client- und Server-Zertifikat und volles Programm, ziemlich geil. Auf jeden Fall, im Endeffekt brauche ich irgendwie so einen String. Und diesen String, den kann ich zum Beispiel vorab vereinbaren. Sagen, okay, hör zu, der Server läuft auf dem Rechner, auf dem und dem Port und das Objekt heißt so und so und das war's, mehr brauche ich nicht. Dann schreibe ich das zusammen als String und gebe diesen String der Laufzeitumgebung und der macht mir daraus einen Proxy, mit dem ich dann arbeiten kann. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere, was an dieser Möglichkeit ein bisschen schlecht ist, ich kann den Server nicht umziehen. Wenn ich den Server jetzt irgendwie auf der anderen Kiste irgendwie hinstellen will, dann muss ich alle Clients updaten und das ist eine quasi Deployment Hell, sagt man. Es geht einfach nicht. Ja, wenn ich mal ein paar tausend Clients irgendwie verteilt habe, kann ich nicht in jedem die Config ändern. Das kann ich vergessen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das Ganze indirekt zu machen. Und zwar hat man einen Namensdienst, ähnlich wie DNS quasi. Und dieser Namensdienst, der läuft dann auf irgendeinem Rechner. Und dann muss ich in dem Client nur eintragen, wo der Namensdienst ist.
Und dann hast du den Scheiß, wenn der umziehen muss.
Und Moment, eins nach dem anderen. da muss ich nur eintragen, wo der Namensdienst ist. Und wenn ich jetzt den Server umziehe, muss ich nur im Namensdienst den Eintrag ändern. Und das passiert von ganz alleine, weil wenn der Server startet, dem wird auch gesagt, hör zu, du sollst mit einem Namensdienst funktionieren. Dann meldet er sich bei dem Dienst und sagt, du, hallo, ich habe das Objekt namens so und so jetzt angemeldet. Hier und hier ist der Connection String quasi. Und dann kann der Client sich über den Namensdienst den Proxy holen. Sehr komfortabel. Okay, was ist jetzt, wenn der Namensdienst umzieht? Das Problem existiert natürlich. Und ein viel größeres Problem ist auch, was ist, wenn der Namensdienst ausfällt? Mhm. Eins nach dem anderen. Also wenn der Namensdienst umzieht, habe ich auch wiederum kein Problem, weil ich kann dem Client, muss ich nicht die IP vom Namensdienst geben, sondern ich kann den Namen, den Hostnamen. Und dann kann ich den Namensdienst übers DNS finden.
Ja gut, die gleiche Möglichkeit hast du ja theoretisch auch mit dem Server, oder? Dem kannst du wahrscheinlich auch statt einer IP einen Host nehmen und einen Port geben, oder?
Das könnte ich auch machen, aber dann muss der Port gleich bleiben.
Stimmt, okay, ist ein Argument.
Also man sollte schon diese Indirektion drin behalten. Und man sollte Namensdienst aus anderen Gründen noch verwenden, dazu komme ich gleich. Da geht es um Load Balancing und so Zeugs. Mhm. Komme ich aber gleich dazu. Okay, also wenn der Namensdienst umzieht, dann muss eben der Name vom Host gleich bleiben und dann kann ich das wiederum übers DNS auflösen. Wenn das auch nicht der Fall ist, habe ich ehrlich gesagt ein Problem. Dann geht es nicht so. Okay, aber so oft zieht sowas, glaube ich, auch nicht um irgendwie.
Aber zu dem Namensdienst habe ich dann jetzt noch eine Frage.
Ja?
Es wird ja auch, das heißt ja Internet Communication Engine, also soll es auch übers Internet laufen können.
Ja.
Wie sieht es denn da überhaupt mit Sicherheit aus? Könnte sich theoretisch jeder an einem an so einem Namensdienst anmelden und sagen, ich habe das und das Objekt auf dem und dem Port und...
Du kannst selber SSL absichern, wenn du möchtest.
Auch die Verbindung zum Namensdienst, oder?
Naja,
oder
du machst halt...
Ich meine, wie authentifizierst du dich als Namensdienst bei dem Namensdienst als derjenige, der auch für das Objekt verantwortlich ist?
Ganz einfach folgendes. Du kannst die Anbindung an diese Client- und diese Serverprogramme laufen über die sogenannten Object Adapter. Mhm. Das sind quasi lokale Entschuldigung, ich muss nochmal anfangen. Die Anbindung an die Server läuft über die sogenannten Object Adapter. Und die Object Adapter, die beherbergen die ganzen Objekte. Und diese Object Adapter, die haben eben Endpoints. Und diese Endpoints kannst du definieren, die sollen nur auf Localhost lauschen, sie sollen auf jedem Interface lauschen, auf dem und dem Port und so weiter. Und du kannst auch definieren, dieser Endpoint nur über SSL. Mhm. So, und dann gibst du dem Server ein entsprechendes Client-Zertifikat, weil der Server ist ja dann gegenüber dem Namensdienst, wenn ein Objekt anmeldet, der Client, ja, gibst du ein entsprechendes Zertifikat und dann wird über SSL die Authentifizierung gemacht. Fertig.
Und wenn dann das Zertifikat nicht stimmt, dann weiß man halt, ja, da hat einer mit dem Namensdienst gemogelt, oder?
Der wollte einer den Namensdienst erreichen, aber es geht nicht. Er scheitert schon am SSL-Aufbau.
Ja, ja, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich nicht richtig verstanden habe, okay, oder ob du mich nicht richtig verstanden hast oder ob wir einfach aneinander vorbeigeredet haben. Aber angenommen, du hast jetzt ein Objekt X, was du schön über SSL übers Netz sharest. Und und dein Server registriert sich bei diesem Namensdienst. Und ich weiß davon. Kann ich nicht theoretisch selber einen Server schreiben, der sich bei dem Name-Server da anmeldet und
sagt, ja, aber du hast ja das SSL-Zertifikat nicht.
Achso, also das ist halt quasi die Sache, dass ich dann das SSL-Zertifikat...
Du musst natürlich schon auf deine Client-Zertifikate aufpassen, wenn du die als Authentifizierung für die Clients nimmst. Mhm.
Also da ist bei ICE auch wirklich drauf achten angesagt, besonders wenn man einen Name-Server nimmt, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, wo einfach SSL-Zertifikat-Warnung weggeklickt werden und...
Ja, an der Stelle soll ich drauf aufpassen.
Okay.
Wenn dir das wichtig... Was es noch gibt, es gibt die sogenannte Glacier Firewall, die hat aber einen anderen Zweck, dazu komme ich sofort. Ich muss noch erzählen, was ist, wenn der Namensdienst ausfällt. Mhm. Das haben wir vorher angerissen. Im Moment haben wir einfach verloren. ICE kann im Moment noch keine redundanten Namensdienste. Das wollen sie aber bringen noch. Aber im Moment können sie es nicht und es ist ein Nachteil. Und vielleicht auch für manche kommerzielle Zwecke der Grund, es nicht einzusetzen, kann ich mir vorstellen. Aber das wollen sie nachliefern. Okay, jetzt diese Glacier Firewall. Ist sowieso ein Problem, wenn ich jetzt hier auf dem Server 10 Objekte habe und 100 Clients wollen da drauf connecten, dann habe ich halt einiges an Ports, die jeweils offen sind und die auch durch alle Firewalls irgendwie durchkommen müssen. Und dazu gibt es die Glacier Firewall. Diese Glacier Firewall ist im Endeffekt ein Router fürs ICE-Protokoll. Und dort kann ich nach außen genau einen Port anbieten und nach innen wird dann eben das Demultiplexing gemacht. Und an diesen Firewalls kann man sich auch über Username und Passwort, die kann man so konfigurieren, dass man sich mit Username und Passwort anmelden muss, bevor die aufmachen. Und auch über diesen Weg könntest du die Sicherheit, reinziehen, eine Sicherheitsschicht. Wenn es mit dem SSL zu kompliziert ist, wenn du zum Beispiel nicht an alle Clients SSL-Zertifikate verteilen willst, gibst halt jedem Username, Passwort und konfigurierst deine Glacier Firewall und dann lässt die das nur durch die Anfragen von den Clients an den Server, wenn das passt.
Ah, okay.
So Kram kann man da noch machen. Okay, ja, zurück zum Namensdienst. Was er noch kann, was noch ein Vorteil ist, den zu verwenden, anstatt direkt zu verbinden, man kann mehrere Server das gleiche Objekt anmelden lassen beim Namensdienst. In so einer sogenannten Replication Group. Und da läuft es so, dass wenn eine Anfrage kommt von einem Client, gib mir mal den Proxy auf dieses Objekt, nimmt er einfach eins davon. Und das nächste Mal nimmt er vielleicht das andere. Und welches er nimmt, das kann man mit konfigurieren. Und es gibt auch ein Plugin-Interface, soweit ich weiß, dass man auch einen eigenen Load-Balancing-Algorithmus daran hängen kann, dass der quasi... Marcel fliegen hier schon den Kontaktlinsen aus den Augen.
Ich komme gleich
wieder. Ja, tschüss. Dass der quasi, wo war ich jetzt gerade genau? Also nochmal, ich melde mehrere Objekte an beim Namensdienst und dann wird jedes Mal, wenn der Client anfragt, ein anderes gegeben. Also im billigsten Fall mache ich Round-Robin, also jedes Mal den anderen, dann wird die Last so einfach eins durch n quasi auf alle verteilt. Ich kann aber auch irgendwelche Algorithmen mit reinhängen, die jetzt tatsächlich gucken auf dem Server, wie hoch ist da die aktuelle Last und dann den nehmen mit der wenigsten Last und so weiter. Ja, das ist dieses Replication-Zeugs. Ich kann dieses Replication-Zeugs, diese Ausfallsicherheit, auch ohne Namensdienst kriegen. Da muss ich allerdings wieder auf dem Client die Konfiguration machen. Und zwar kann ich als diese Zeichenkette, die der Stellvertreter für den Proxy ist, also die Stringified Proxy, so wie das heißt, dort kann ich mehrere Endpoints eintragen, nicht nur einen. Und dann versucht einfach der Proxy auf Client-Seite einen nach dem anderen. Und wenn der erste nicht antwortet, nimmt er den nächsten. Also man kann das auch ohne Namensdienst irgendwie so hinkriegen, aber dann hat man wiederum die Konfiguration auf der Client-Seite, was extrem nachteilig ist, aus den genannten Gründen. Was es noch an dicken Features gibt in ICE, was ich ziemlich cool finde, eins davon sind die sogenannten Streams. Streams sind eigentlich nichts großartig Magisches. Es ist einfach so, wenn ich ein Objekt übertrage, weil die Schnittstelle das eben so vorsieht, dann wurde das, wie ich vorher schon erklärt habe, serialisiert. Und jetzt kann ich mir einfach von der ICE-Laufzeitumgebung diese serialisierte Form wegspeichern lassen in ein Array zum Beispiel.
Sorry, das ist dieser doofe Stuhl.
Nein, er ist zu fett in Wirklichkeit. kann ich mir das serialisieren lassen und in den Bytestrom speichern lassen und dann kann ich diesen Bytestrom irgendwie abspeichern irgendwo, zum Beispiel in der Datenbank oder keine Ahnung, ich kann über andere Wege übertragen. Damit kann ich zum Beispiel auch dieses sogenannte Dynamic Ice machen, quasi ich verwende auf Client-Seite ein Objekt, dessen Interface zur Compile-Zeit des Clients noch nicht bekannt war. Dann sage ich einfach, okay, ich habe gehört, da gibt es eine Funktion, die heißt Dingens und ich habe gehört, die braucht ein Objekt vom Typ Bummens. Dann nehme ich so ein Objekt vom Typ Bummens, lasse es serialisieren, speichere es in so ein Array ab und rufe dann dieses dynamische Interface und sage, hör zu, auf diesem Server muss es eine Funktion geben, die heißt Dingens und hier hast du den Bytestrom von dem Objekt Bummens dazu und dann bläst du das rüber. Auf der anderen Seite packt das aus und ruft die Funktion, wenn es tatsächlich gibt. Für solche Zwecke kann man es zum Beispiel benutzen. Also ist sehr, sehr praktisch, diese Streams. Habe ich auch tatsächlich verwendet für so ähnliche Dinge, weil bei mir in meiner Anwendung gibt es eben benutzerdefinierten Kram und den kenne ich zu Compile-Zeit natürlich nicht, weil der kann später irgendwelche andere Module dazuhängen und dann muss ich die ganzen Typen kennen und dafür brauche ich dieses dynamische Zeugs. Was es noch gibt als dickes Feature sind die sogenannten Facetten. Ich kann einem Objekt mehrere Interfaces geben. Also ein Objekt kann nicht nur genau ein Interface implementieren, sondern mehrere, die voneinander unabhängig sind. Und dadurch lösen die dieses Versionierungsproblem. Was passiert zum Beispiel, wenn ich von Version 1 auf Version 2 gehe? Da gibt es Clients, die sind Version 1, die wollen reden mit dem Server, der ist Version 2. Und dann gibt es vielleicht Clients, die sind Version 2, wollen reden mit dem Server, der ist Version 1. Und wie geht es alles rückwärtskompatibel und so weiter? Und da kommen die Facetten ins Spiel. Clients von Version 2 wissen, es gibt eine neue Facette für dieses Objekt und fragen beim Server nach, hallo, hast du diese Facette? Wenn er sagt, nein, ist schon vom Typ Version 1 und dann muss er halt den Fallback machen. Und wenn ja, dann können sie Protokoll Version 2 sprechen quasi. Und die alten Clients fragen erst gar nicht nach der Facette und kriegen die Default-Facette und die ist einfach die Version 1. Hm. So ist die Idee. Und ein bisschen über die Facetten tun sie auch ein bisschen wieder rausholen, das Problem, dass ein Objekt nicht zwei Interfaces gleichzeitig implementieren kann, was manchmal geschickt wäre. Also ich kann, um das zu haben, muss ich immer noch so ein Pseudo-Interface definieren, was von beiden Interfaces ableitet. Und das kann mit Facetten ein bisschen auch wieder gut machen quasi. SSL habe ich schon erwähnt. Dann gibt es noch einen Sack voll Dienste, die eben gleich bei der Standarddistribution dabei sind. Glacier habe ich schon gesagt, das ist diese Firewall. Dann gibt es diese Icebox, das ist so ein Application-Server für Ice-Dienste. IceDOM ist auch sehr praktisch, das ist so ein Publisher-Subscriber-System. Es gibt Topics und da kann man sich als Client subscriben, quasi wie auf Mailinglisten quasi. Und der Server kann dann einfach, wenn jetzt ein Event passiert, das an das Topic schicken. Und dann wird an alle Clients, die angemeldet sind, dieses Event gepusht. Und es ist für Logging-Zwecke und so, sonstiges extrem praktisch. Dann gibt es noch einen Ice-Patch. Der will das Problem ein bisschen lösen. Wenn ich so ein verteiltes System habe und es gibt eine neue Version, wie kriege ich jetzt eine neue Binary jetzt an den anderen Ort? Mhm. Und es ist im Prinzip sowas wie Rsync oder sowas. Mhm. Und dann gibt es noch den Ice-Freeze. Der bietet an, das ist ein Dienst, der eben die Persistierung von Objekten anbietet. In der Datenbank dann quasi.
Also Objekte extern speichern, oder?
Dass du Objekte persistieren kannst. Genau, so Zeugs. Was auch noch ein ziemlich fettes Feature ist, ist dieses sogenannte Ice Grid. Das kann ich jetzt hier nicht ausführlich erklären, weil die Zeit nicht mehr so ganz reicht, glaube. Dieses Ice Grid ist im Prinzip, ich beschreibe meine Applikation, meine verteilte Applikation in XML. Von XML, darüber sage ich jetzt nichts, sonst wird nachher wieder behauptet, ich würde hier bashen.
Was wir niemals tun würden.
Auf jeden Fall, ich beschreibe in XML diese Applikation. Dann habe ich eine zentrale Stelle, diesen Namensdienst, der weiß, er ist als Grid konfiguriert quasi. Und dann habe ich auf jedem Server, der teilnimmt, habe ich sogenannte Nodes, so Knoten. Und die bekommen über diesen Grid-Dienst eben gesagt, welche Dienste bei ihnen laufen sollen und wo die Binaries dazu sind und so weiter und mit welchen Konfigurationen und so weiter. Und dann kann ich die Dienste zum Beispiel on-demand starten lassen. Dann habe ich einen Client, Der fragt jetzt den Namensdienst, hör zu, ich habe gehört, hier gibt es einen Dienst, der heißt Dingens, den will ich jetzt, von dem will ich eine Referenz. Und dann guckt er nach und sieht, ach, der Server läuft ja noch gar nicht, connectet zum entsprechenden Node und sagt ihm, hör zu, starte mal den Dienst, der wird jetzt gebraucht, dann wird er gestartet und dann wird die Referenz, also der Proxy dazu, zurückgegeben zum Beispiel. Oder ich kann neue Rechner mit aufnehmen in diesen Script. Ich kann dann, ich habe jetzt eine neue Kiste gekauft, weil einfach die Performance nicht mehr reicht, die Ressourcen nicht mehr reichen von dem, was ich habe. Und stelle die einfach dazu, installiere ein ICE, starte einen Node und tue die Konfiguration von dem Grid aktualisieren, indem ich einfach in die XML-Datei eine neue Node hinzunehme und dann mache ich Update und ab da ist der drin. Fertig. Und dann wird er mit dem Load Balancing zum Beispiel mit berücksichtigt.
Ja, das ist sehr cool, ja.
Ja, das kommt dem Admin quasi sehr entgegen, dieses IceGrid-Zeugs.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie sieht es bei dir zeitlich aus? Sollen wir nochmal ein bisschen Musik
spielen? Ja, jetzt machen wir nochmal Mucke hier. Ich muss hier mal das richtige Lied jetzt finden. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Lalala, ich hab's gleich. Jetzt kommt nämlich Shapeshift, die habe ich schon mal gespielt. Ich wollte auf jeden Fall Van Helsing nicht verpassen. Ja. Deswegen habe ich die vorgezogen. Jetzt kommt Shapeshift. Viel Spaß. Und bis nachher haben wir noch einen kleinen Blog. Da erzähle ich euch, was an alles einfach scheiße ist. Jetzt habe ich es immer gelobt. Jetzt muss ich mal ein bisschen das korrigieren. Okay, bis gleich.
Oh!
So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio im letzten Teil zu The Internet Communication Engine. Ich habe ja bisher einiges erzählt, wie das so funktioniert und bin auch im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden. Nachteile will ich jetzt mal nennen, aber allerdings, um das auch abzurunden, das Ganze.
Ja, kein vernünftiger Vortrag, beziehungsweise keine vernünftige Radiosendung ohne Bashing, ne?
Ja, so wirklich, ja. Weiß nicht, ob man das als Bashing unbedingt bezeichnen kann. Es ist alles noch sehr...
Das heißt so auf deiner Folie.
Ja, ich also. Weiß. Ich wollte auch ein bisschen mehr ranten. Na egal. Das eine Problem ist allerdings bei Design dieses, wir machen alles gleichmächtig, aber einfacher, das kriegen sie halt nicht hin. In dem Moment, wo sie es einfacher machen, klauen sie sich halt auch Features, die man dann umständlich nachrüsten muss, wenn man sie dann doch braucht. Also ähnlich wie die Probleme, die man mit Java kriegt, dadurch, dass sie ihre Sprache einfach halten an manchen Stellen. So ähnlich kriegt man auch hier Probleme. Ja, es hat Vor- und Nachteile, dafür ja, ist es halt schön einfach.
Werden sich jetzt wieder Leute über deinen Java-Vergleich freuen.
Ich tue hier nur unqualifiziert über Java reden, habe keine Ahnung von Java, habe es noch nie gesehen, weiß nur, dass es Kaffee ist. So. Okay, das erste Problem, was ich sonst noch habe mit ICE, ist, ich stelle mir die Frage, also Marcel hat versucht rauszufinden, wann das erste Release rauskam. Wir sind uns nicht ganz einig, weil es ist nicht so ganz klar, was im Netz steht, aber ungefähr 2002 oder sowas.
Ja, Ende 2002, Anfang 2003 würde ich vermuten.
Also 2002 release ich jetzt eine Software und verwende dafür eine Technologie, die schon 30 Jahre alt ist und die bekannt dafür ist, dass sie Probleme macht. Ich spreche vom guten alten C-Präprozessor. Ihr habt richtig gehört, in der Slice-Sprache verwendet man den guten alten C-Präprozessor, um nämlich andere Module zu inkludieren. Und da macht man nämlich richtig so Raute include, ja, um die einzubinden, die anderen Slice-Files. Und man muss, weil jetzt kriegt man nämlich den ganzen Dreck rein, den nämlich der Präprozessor mitbringt, zyklische Abhängigkeiten zum Beispiel als Problem. Damit er dann nicht die gleiche Slice-Datei mehrfach einbindet und insbesondere, wenn sich zwei Dateien gegenseitig einbinden, dass er nicht ewig im Kreis rumrennt, muss man die mit sogenannten if-defs-guards eben kapseln. Also steht da jetzt in jeder Slice-Datei lustig drin, if-endef, dingensbummens.ice oder was weiß ich, then define, dingensbummens.ice, endif, prima. Ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Warum macht man da nicht irgendwie was anderes, was Gescheites? Ich meine, dass es geht, das haben ja schon genug andere bewiesen. Dann hat man natürlich das Problem mit zyklischen Abhängigkeiten, wie gesagt. Man muss also Forward deklarieren, super, wie in C und C++ halt. Das ist richtig schlecht. Und das richtig Schlechte ist aber, dass man Typen nicht Forward deklarieren kann. Keine Ahnung, warum, geht halt nicht. Dann beschwert er sich, dass sie doppelt definiert sind. Das heißt, ich kann es nicht mal vollständig machen, was ich tun muss eigentlich. Das heißt, ich habe manchmal echt Situationen, die lassen sich nicht lösen. Und dann muss ich irgendwelche einfach aus technischen Schwierigkeiten heraus resultierende weitere Slice-Dateien definieren und das, damit ich diese zyklischen Abhängigkeiten aufbrechen kann. Das ist extrem, extrem eklig. Dann, was auch eklig ist, ich schätze mal, das haben wir Visual Basic zu verdanken, an dem Mapping, also dem Mapping ins Visual Basic dann, dass diese Slice-Sprache case-insensitive ist. Das bedeutet, das
riecht wirklich nach Visual Basic.
Das bedeutet quasi, Groß-Kleinschreibung ist irrelevant, aber nicht so irrelevant, wie man denkt irrelevant, sondern er setzt durch, dass eine Groß-Kleinschreibung für Worte verwendet wird, konsequent. Das heißt, wenn ich das mal klein geschrieben habe, muss überall klein sein. Und wenn ich es mal groß geschrieben habe, muss überall groß geschrieben sein. Das Problem ist aber, dass ich dadurch irgendwie gezwungen bin, ständig irgendwie Wortneuschöpfungen zu machen. Ich kann zum Beispiel nicht einen Typ haben, der heißt Graph und will ein Objekt von diesem Typ irgendwie in einem Interface übergeben und die Namen von den Objekten müssten drinstehen im Interface. Da darf man nicht einfach nur sagen, okay, da kommt halt irgendein Dings, das ist vom Typ Graph, sondern muss drinstehen, wie das Objekt heißt. Und dann kann ich nicht dem Objekt jetzt auch den Namen Graph, also klein geschrieben, geben, wie man es zum Beispiel gewohnt ist in C++, wo man heißt eigentlich immer, Typen sind groß, Objekte sind klein, fertig. Nein, das ist ja dann verboten. Also muss man ständig solche Dinger finden wie The Graph oder This Graph oder Best Graph Ever oder sowas.
Ja, ja. Und da kommen dann natürlich sehr lustige Quellcode.
Ja, man ist ständig gezwungen, irgendwelche Worte zu erfinden. Das ist extrem umständlich. Dann sind ganze Namensräume belegt. Alles, was mit Eis beginnt, ist verboten. Alles, was mit PTR wie Pointer oder PRX wie Proxy endet, ist auch verboten. Dann sind alle Schlüsselworte verboten. Das kommt aber aus dem Case-Sensitive-Problem. Ich kann es also nicht Interface haben, das Interface heißt, großgeschrieben. Aber man kann es umgehen mit einem Backslash. Dann geht's doch. Was auch verboten ist, ich kann nicht einen Typ so benennen wie das Modul. Ich kann nicht ein Modul Dingens haben, darin ein Struct, das heißt auch Dingens. Ist auch verboten. Keine Ahnung warum.
Ich denke mal, das ist dann halt auch wegen der Case-Sache und dass man halt keine Verlinkung von den Dingern machen kann oder so und dass er das dann vielleicht nicht ganz einordnen kann oder so.
Ah, ich verstehe es nicht. Was wollte ich sagen? Was also mit Case-Sensitiv hat es ja nichts zu tun. Ich schreibe die gleich jetzt zum Beispiel. Das ist einfach verboten. Irgendwie, keine Ahnung, an welchem Sprachmapping das jetzt schon wieder liegt. Also ich habe keine Erklärung dafür, ehrlich gesagt. Ja, schlecht. Dann, was ich schon angerissen habe, diese Metainformation. Ich kann in diesen Slice-Dateien reinschreiben, zum Beispiel, ob synchron oder asynchron gearbeitet wird. Das muss da drin stehen. Das ist schon hässlich genug, aber es wird noch hässlicher. Und zwar kann ich zum Beispiel da reinschreiben, ob ich jetzt für das Java-Mapping, ob jetzt diese Sequence in den Array oder zum Beispiel in den Linked List abgebildet werden soll. Das heißt, in meine sprachunabhängige Datei kommen Details der Sprachmappings rein. Igitt. Und die werden veraubt. Doppel-Igitt. Uah, extrem schlecht. Dann noch zum C++-Mapping, was da wirklich nervt. Also C++ hat ja schon so eine komplizierte Speicherverwaltung. Und zwar muss ich mich ja um alles irgendwie selber kümmern. Okay, es gibt Objekte, die sind automatisch auf dem Stack, die werden abgeräumt. Es gibt Objekte, die sind auf dem Heap, die muss ich dann deleten und so weiter. Also ist schon kompliziert genug. Was die geschafft haben, ist es noch zu verkomplizieren, indem sie nämlich zwingen, dass alle ICE-Objekte, mit denen man hantiert, Reference-Counting machen. Per Zwang. Das heißt, das führt zum Beispiel dazu, dass ich meine Objekte nicht auf den Stack anlegen darf. Weil der Letzte macht die Tür zu, okay, und der ruft Delete auf. Wenn das Ding aber nicht auf dem Heap liegt, sondern auf dem Stack, knallt es Delete. Zum Beispiel. Oder ich habe, nichts ahnend, habe ich irgendwie so ein Objekt und melde es bei der Laufzeitumgebung an und gebe ihm halt den Zeiger dazu. Und der macht daraus intern Reference-Counting und wenn dann der Adapter schließt, löscht er das Objekt und danach ist ein Objekt einfach nicht mehr gültig und du hast überhaupt nicht mitbekommen, warum. Und du greifst drauf zu und es knallt. Und so Geschichten. Und weil die aber auch begriffen haben, dass Reference Counting nicht vollständig funktioniert für Zyklen, ja, haben sie auch begriffen, gibt's noch lustigerweise einen Garbage Collector, den kann ich nicht explizit rufen.
So ähnlich wie in Java.
Bitte ja, mach das, ja ich weiß, aber der macht es dann auch. Nicht so wie in Java. In Java ist ja nur, würdest du vielleicht, dann sagt er nö und dann passt es. Du musst es machen, er macht es dann. Oder du kannst das ganze Ding so konfigurieren, dass er von alleine alle 5 Sekunden den anschmeißt. Prima.
Ja.
Hässlich. Extrem hässlich. Ja, das sind so die Kern-Dinger, die mich so aufgeregt haben. Ja, ich bin jetzt hier mit der Zeit schon wieder am Ende. Der nächste Kollege ist schon am Start. Ein kurzes Announcement wollen wir noch machen. Es gibt einen Jeppers-Server vom Ulmer CCC. Marcel, willst du vielleicht was dazu sagen?
Ja, viel zu sagen ist dazu nicht. Einfach auf jabber.ulm.ccc.de gehen, da findet ihr ein paar weitere Infos und da findet ihr auch die Begründung, warum wir das machen und welchen Sinn das hat und warum ihr gucken solltet, dass ihr euch vielleicht auch einen aufsetzt. Ja, okay. Dann.
Ja, ansonsten nächste Sendung, keine Ahnung. Nächstes Chaos-Seminar, keine Ahnung. Also es läuft alles nach Plan. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß jetzt bei Alternative Crash. Kommt immer coole Mucke und tschüss.